Unser Thema heute ist Dein Reich komme, weil es geht um mehr als nur um unsere Errettung, es geht um mehr als dass wir in den Himmel kommen, dass wir selig sind, es geht um mehr als nur um uns. Und aus dem Grunde habe ich dieses Gebet jetzt mit euch gesprochen, weil das Allerentscheidendste da drin ist, Dein Reich komme. Und dein Wille geschehe. Und das Interessante ist, viele Christen glauben, ja, das wäre dann irgendwann einmal, wenn wir in den Himmel kommen, dann kommt sein Reich. Nein, ganz eindeutig nicht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, als auch auf Erden. Aha, auf Erden soll sein Reich kommen und sein Wille geschehen, zunächst in meinem Leben, dass Jesus in mir und durch mich wirken kann, aber dann auch, dass es in meinem Umfeld kommt. Petrus spricht von der Wiederherstellung aller Dinge. Wir haben zwei Voraussetzungen, damit Jesus wiederkommen kann. Das erste ist, das Evangelium muss jeder Kreatur verkündigt werden. Jeder Mensch muss mindestens einmal das Evangelium hören. Das ist die erste Voraussetzung, damit Jesus wiederkommt. Und das zweite ist die Wiederherstellung aller Dinge. Bis Gott alle Feinde Christi unter seine Füße getan hat. Dann kommt Jesus Christus wieder und übergibt dann schließlich Gott das Königreich Gottes. Dein Reich komme. Und da wollen wir uns damit beschäftigen. Wir müssen realisieren, wir haben in dieser Welt zwei Reiche. Welche zwei Reiche haben wir bei uns? Wer kennt die Antwort? Wir sind so eine kleine Gruppe, da darf man ruhig in Dialog treten. Welche zwei Reiche haben wir in dieser Welt? Wer weiß das? Ja, ganz genau. Nämlich das Reich der Finsternis und das Reich des Lichtes. Jesus selber sagt, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Der Mensch glaubt, er wäre unabhängig, geistlich autark. Unabhängig. Der Mensch ist aber nicht in keinster Weise unabhängig, er ist nicht autark. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Luzifer ist mein geistlicher Herr oder Jesus ist mein geistlicher Herr. Es gibt dazwischen drin nichts. Da gibt es nichts. Eine Grauzone sozusagen gibt es nicht. Entweder ist Luzifer mein geistlicher Herr. Luzifer, wir wissen es, war der geschaffene Engelsfürst. Der herrlichste Engelfürst im Reich Gottes, der Anbetungsengel sozusagen, und hat nicht mehr realisiert, dass er ein Geschöpf ist und Gott der Schöpfer. Und hat dann 30% der Engel auf seine Seite reißen können, die heutigen Dämonen, die gefallenen Engel, und hat diese Sünde der Rebellion auf die Erde gebracht und hat die dann Adam und Eva damit infiziert, mit dieser Sünde dieser Rebellion. Also wir haben zwei Reiche, das Reich der Finsternis und das Reich des Lichtes. Und Jesus möchte mehr als uns nur herausretten aus dem Reich der Finsternis. Er möchte, dass wir das Reich des Lichtes proklamieren, dass wir das Reich des Lichtes aufrichten. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen miteinander. In Kolosser Kapitel 1, Vers 13, Papa, Kolosser 1, 13, steht, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aus der Macht der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Damit möchte ich eigentlich das aus dem Wort Gottes unterstreichen, dass wir zwei Reiche haben, nämlich das Reich der Finsternis und das Reich des Lichtes. Und Jesus, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Die Finsternis ist eine Macht. Augenzeugen berichten, wenn der Adolf Hitler ans Mikrofon gegangen ist, ans Rednerpult, dann war er vorher eine graue Maus, aber plötzlich ist ein Ruck durch ihn gegangen und dann war er ein Demagoge, der die Massen mitgerissen hat. Und diese Autorität, diese geistliche Kraft, die kam ja nicht von dem Menschen Adolf Hitler, sondern von dem Fürst der Finsternis, der sich dieser grauen Maus bemächtigt hat, um das deutsche Volk zu verleiten in die Sünde. Dein Reich komme. Und der Apostel Paulus betet in dem Zusammenhang für die Christen in Kolossä, Kapitel 1, Verse 9 bis 12, folgendes Gebet. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verstand. Bitte, das betet der Apostel Paulus für alle Christen in Kolossä, nicht nur die geistliche Leiterschaft sozusagen, der fünffältige Dienst oder die Ältesten und die Dienstleiter, Diakone und so weiter, sondern alle, und das ist wichtig, das gilt uns allen, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Der Johannes sagt uns, interessanterweise an anderer Stelle, eigentlich bedürfen wir keines Lehrers mehr, weil, wer ist unser Lehrer? Der Heilige Geist. Und das möchte ich euch wirklich als Substanz mitgeben. Wir haben einen Lehrer, der uns in die ganze Wahrheit leitet, das ist der Heilige Geist. Eigentlich muss ich gar nicht da vorne stehen. Jeder von euch hat diesen Lehrer in sich. Der Heilige Geist benutzt solche Menschen wie mich oder den Adnan, den Oliver und jeden von uns, um so einen Gottesdienst zu leiten, damit der gute Ordnung da ist. Aber eigentlich, und da werde ich euch in der Zukunft auch sehr herausfordern, Paulus sagt an die Korinther, wenn ihr zusammenkommt, so habe ein jeder etwas. Und ihr seht es ja im vorletzten Bereich, bevor der Adnan dann für jeden Einzelnen auch betet, der Gebet haben möchte, bitte ich jeden von euch mitzubringen, was euch diese Woche beschäftigt hat. Ein Zeugnis oder eine Herausforderung, was auch immer. Also ich möchte euch in jedem Fall mit involvieren in diesen Gottesdienst. Es soll keine Frontpredigt oder Sonntagsrede sein, sondern es soll wirklich Leben aus euch fließen. Jeder von euch hat was zu geben. Josua, Julia, euer prophetisches Wort, das beschäftigt uns sehr. Wir beten drüber, auch meine Frau. Ich muss meine Frau entschuldigen, die kann so lange nicht sitzen, wegen ihrem Rücken. Aber ich soll ihr ganz lieb grüßen und sie ist mit dabei. Sie kämpft mit mir Schulter an Schulter. Sie betet. Und ich habe ihr das extra in Kopie geben müssen, das prophetische Wort. Darüber betet sie auch und nimmt es sich zu Herzen. Also bitte, wenn jemand sowas hat vom Heiligen Geist aufs Herz legt, bringt es mit. Das bereichert uns alle. Um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend, in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Also Gott möchte, dass wir Wachstum haben, geistliches Wachstum, dass jeder von uns mündig wird, zu wandeln, zu allem Wohlgefallen und fruchtbringend. Wenn Jesus der Weinstock ist und wir sind die Reben, dann wird er Frucht bringen, wenn wir mit ihm verbunden bleiben. Wenn wir uns abtrennen lassen, dass Jesus nicht mehr unser Haupt ist und wir nicht mehr sein Leib sind, sondern dass sie ein Haupt dazwischen gedrängt hat, dann sind wir abgeschnitten vom Haupt. Und dann sind wir abhängig von diesem Zwischenhaupt. Aber es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen Jesus Christus. Er ist unser Hirte. Und niemand sonst darf diese Position einnehmen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das alles verstehen. Ich bin nicht euer Hirte. Ich bin mitten unter euch. Und ich habe von Gott den Auftrag, euch sein Wort eben zu verkündigen, wie der Paulus oder der Johannes in der Bibel auch. Aber es geht um eines, ihr seid verbunden mit dem Herrn und jeder von euch ist durch den Heiligen Geist befähigt zu wachsen in der Erkenntnis Gottes. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Das Interessante ist ja das, wir hätten ja gern die eine Seite, so wie der Paulus, der hat dann die Engelserscheinungen und die Segnungen, und aber Jesus sagt zu dem Ananias, wo der Saulus nach Damaskus geführt worden ist und blind war, sagt Jesus zu dem Ananias, geh hin, dort zu dem Gerber, dort ist der Saulus und der betet. Er sagt, Herr, da gehe ich nicht hin, weil der verschleppt uns ja und tötet uns, lasst uns ins Gefängnis werfen, da gehe ich nicht hin. Sagt er, doch, geh hin und sag ihm, dass er das Wort vor Könige bringen muss und sag ihm auch, was er leiden muss um meines Namens willen. Also das ist auch klar, wir müssen das wissen. Die Verkündigung des Wortes Gottes, dieses Wachstum im Geist, das bringt auch Verfolgung, das bringt auch Leid. Und damit müssen wir rechnen, nicht, dass du jetzt verunsichert wirst und sagst, jetzt habe ich den Herrn verpasst, weil die Probleme, die ich jetzt habe, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Doch, gerade weil du mit dem Herrn unterwegs bist. Gerade weil du am Ball bist, gibt es Angriffe. Wir haben ja gerade die Fußball-Weltmeisterschaft, da stehen wir gegen Brasilien im Halbfinale dann am Dienstag. Also wer am Ball ist, der kriegt Angriffe. Wenn du keine Angriffe mehr hast, dann musst du dich fragen, ob du noch am Ball bist. Dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Ich habe mir gestern so überlegt, wo ich die Botschaft vorbereitet habe, gebetet habe darüber. Wir haben ja gerade diese Fußball-Weltmeisterschaft und wir haben eigentlich globalen Aufbruch im Leib Christi. Adnan, Oliver und ich waren am Mittwoch, war das, im Allgäu, in Kempten, bei dem Stefan Vater. Stefan Vater ist der leitende Pastor in Kempten, der größten Gemeinde im Allgäu. Und er hat 20 Jahre diese Gemeinde aufgebaut und geleitet. Und Gott hat ihn herausgeführt. Ich habe ihn kennengelernt und da haben wir mit ihm einen Termin vereinbart, weil ich eine geistliche Verwandtschaft spüre. Den Auftrag, den er hat, den empfinde ich in meinem Herzen auch. Und wir waren da draußen bei ihm, er hat uns empfangen. Und es war so ein gesegneter Tag. Und wir haben dann auch diskutiert, unsere Situation ganz spezifisch, den Break und was dann die Ursachen waren. Und wir haben von ihm viel, viel, viel Bestätigung bekommen und auch für unseren Auftrag. Ja, wir haben jetzt hier stehen Christliches Zentrum Bayern München. Da muss man starke Vision haben, wenn wir dieses Häuflein sehen. Aber wir haben es ja letztes Mal gesagt, bei Gott beginnt alles klein. Und Josua, dein Traum, dass du gesehen hast, dass eine lange Schlange da steht und du Angst gehabt hast, keinen Platz mehr zu bekommen. an den erinnere ich mich gern. Stellt euch mal vor, im Fußball, wir hätten nur Tormänner. Wir hätten 11 Tormänner oder 11 Verteidiger oder 11 Stürmer oder 11 Mittelfeldspieler oder 11 Libero. Das geht nicht. Wir brauchen alle Funktionen. Im Leib Christi ist es das Gleiche. Wir brauchen alle Funktionen. Wir brauchen die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wir können nicht nur mit einer Funktion unterwegs sein. Wir werden alles verlieren. Und das ist unser Problem. Tatsächlich ist unser Problem im Leib Christi, und das haben wir so bestätigt bekommen, auch am Mittwoch im Allgäu, dass dieser einfältige Dienst uns Christen nicht in die Mündigkeit führt. Wir brauchen, Jesus Christus hat in sich vereint alle 5 Dienste, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, und nach seinem Weggang hat er das der Gemeinde gegeben, jedem Einzelnen, aber seine Funktion, seine Aufgabe. Ja, dein Reich komme, Herr, dein Wille geschehe, das Reich der Finsternis. Da gibt es Leid, Elend, Not, Gebundenheit, Knechtschaft, Verzweiflung, Sünde und Tod. Ich habe gestern 2 Stunden ein Online-Meeting gehabt mit einem Dienstleister von uns. Wir haben Software ständig geupdatet per Fernwartung, und während der Computer gearbeitet hat, nutze ich natürlich die Zeit und sage, an was glauben Sie eigentlich? Da bin ich also ganz konsequent. Dann sagt er, ja, wie meinen Sie das? Ja, sage ich, an was glauben Sie? Ja, er ist evangelisch und er ist getauft worden und konfirmiert worden. Aber, sage ich, und glauben Sie an das ewige Leben? Sagt er, nein, 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 wir sind aus Staub und werden wieder zu Staub. So geht dann der Dialog los, und dann habe ich ihm in 5 Minuten komprimiert das Evangelium reingedrückt. Der konnte ja nicht weg. Gell? Das war so herrlich. Und ich habe gesagt, überlegen Sie sich, ich habe jetzt keine Schuld mehr. Ich habe Ihnen jetzt das gesagt, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Wie Sie damit umgehen, entscheiden Sie. Aber jedenfalls haben Sie keine Entschuldigung mehr. Naja, und dann hat er mal sein soziales Engagement, dann hat er schnell bei sich am Rechner, hat er umgeschaltet, dass ich seinen Rechner sehen konnte, hat er schnell sein soziales Engagement, was er am Ort alles macht und wofür er sich engagiert hat. Hat auch eine Webseite, weil ich habe ihn dann natürlich sofort www.neuformation, hat er angeklickt, ah ja, aha. Und da hat er mir sein soziales Engagement am Ort. Nett, aber ja, irgendwie ums Gewissen zu beruhigen. Ja. Aber das Reich der Finsternis bringt Leid, Elend, Not, Gebundenheit, Knechtschaft, Verzweiflung, Sünde und Tod. Und wenn wir unsere Welt anschauen, unsere Gesellschaft, dann sind wir zwar humanistisch geprägt. Wir betrügen auf einem hohen Niveau, also schon gentlemanlike. Wenn wir betrügen, dann schon angenehm. Aber wir lügen und betrügen. Und das ist unser Problem, was wir heute haben. Warum? Weil wir gar nicht anders können, ohne die Entscheidung, dass nicht mehr Luzifer unser geistlicher Herr ist, sondern Jesus. Ohne diese Entscheidung haben wir keine Chance. Wir müssen sündigen. Wir können gar nicht anders. Der einzige Mensch, der in der Lage ist, nicht zu sündigen, wenn er nicht möchte, das ist der Christ. Er muss nicht mehr sündigen, weil Jesus hat uns freigesetzt. Freiheit habe ich einmal von Jean-Jacques Rousseau gelesen. Freiheit bedeutet ja nicht tun zu können, was man will, sondern Freiheit bedeutet vielmehr nicht mehr tun zu müssen, was man nicht will. Verstehen wir den Unterschied? Freiheit bedeutet nicht mehr tun zu müssen, was wir nicht wollen. Und dazu hat uns Jesus befreit. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir haben die Kraft in uns und die Entscheidung, nicht mehr zu sündigen. Und das ist wichtig. Ich habe einen Handwerker da gehabt am Freitag, zwei Mann den ganzen Tag. Und dann habe ich kurz mit Herrn Kunz telefoniert. Ich sage, Herr Kunz, wie ist das? Kann ich das steuerlich geltend machen? Sagt er, ja, aber nur die Arbeit. Nur die Arbeit, nichts Material. Und dann fragt mich der Handwerker, Reinhold, welchen Namen geben wir dem Kind? Naja, sage ich, wir müssen es auch nicht privat schreiben, aber schreibst alles auf Arbeit, nichts vom Material. Und dann bete ich gestern über die Botschaft, dann sagt der Heilige Geist zu mir, du rufst jetzt den Werner an und sagst, nee, das geht nicht in Ordnung. Und ich habe mich so ertappt gefühlt, habe gesagt, Mensch, stimmt. Habe ich den Werner angerufen und habe gesagt, Werner, nix, du schreibst es genauso, du schreibst deine Stunden auf und das Material auf. Und da überführt uns der Heilige Geist, wenn wir es ernst meinen, dann überführt uns der Heilige Geist. Ich konnte nicht anders, ich musste ihn anrufen. Und jetzt habe ich so ein ruhiges Gewissen und bin so froh. Wegen der paar Euro Steuerersparnis. Eine Sünde wegen Lüge und Betrug. Und das möchte der Teufel ganz subtil. Da müssen wir sehr aufpassen, müssen wir wirklich hoch, hellwach bleiben. In so einem Fall, lass dich vom Heiligen Geist überführen, gehorche da und mach das. Weil diese Sünde, das ist so banal, aber sofort trennt mich das von Gott. Ich habe keinen freien Zugang mehr zu Gott in dem Moment. Und das müssen wir erkennen. Reich des Lichtes, und da gibt es so eine wunderschöne Bibelstelle im Römer 14,17. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also wenn es ungerecht ist, wenn es ungerecht zugeht, wenn kein Friede mehr da ist und keine Freude mehr da ist, dann sind wir nicht mehr im Bereich des Reiches Gottes. Das sind eigentlich diese drei Parameter, die wir abchecken müssen. Ist es gerecht, was abläuft? Ist Friede und Freude da? Und dann bewegen wir uns im Reich des Lichtes. Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Man muss wirklich sagen, gerade jetzt zum Beispiel ist bei mir persönlich, ist mit uns, mit meiner Frau, Gott hat wirklich ein Wunder getan, die hat in etwa das gleiche Problem gehabt wie der Michael Schumacher, aber das hat Gott Wunder über Wunder getan. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber sie hat jetzt Probleme mit dem Rücken. Sie kann also kaum sitzen, längere Zeit, und hat Schmerzen. Und wo man sich fragt, Herr, warum, jetzt hast du doch wirklich so Großes getan. Das war ein großes Wunder, dass die wieder normal denken kann, dass sie körperlich nicht behindert ist und geistig nicht behindert ist. Wieso wird jetzt das nicht geheilt? Ich weiß es nicht. Wir beten drum, wir glauben dafür und trotzdem wird es nicht besser. Aber deswegen verzweifeln wir nicht, weil alles wird uns zum Besten dienen. Es gibt solche Geschichten, wenn du so einen Fall hast in der Familie, verzweifle nicht. Ich glaube nicht, du hättest jetzt keine Beziehung zu Gott oder zu Jesus. Das sind halt Dinge, die können wir nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß es nicht, warum, aber es ist so. Aber ich habe zu Roswitha gesagt, und trotzdem können wir jeden Tag dankbar sein. Und zwar dankbar sein für das, was Gott getan hat. Dass du dein Erinnerungsvermögen hast, dass du denken kannst, dass du dich bewegen kannst, dass die ganze Skelettstruktur funktionsfähig ist. Das ist einmal schon das Wichtigste. Und dass wir wissen, wofür können wir dankbar sein. Leiden und Verfolgung und so weiter, das gehört auch dazu, aber auch die Herrlichkeit und die Freude. Und da bitte nicht verzweifeln, sondern einfach im Glauben weitergehen. Da gibt es in der Kirchengeschichte hunderte und hunderte Beispiele, Wenn wir jetzt den Christian Führer nehmen, den Leiter der Kirche in Leipzig, der eigentlich diese friedliche Revolution durch Gebet seit den 80er Jahren begleitet hat. Und er stirbt jetzt mit 71 Jahren an einem Lungenproblem. Dann kann man sagen, Herr, der hat doch die ganze Zeit deinen Willen getan. Wieso? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Also verzweifle an solchen Dingen nicht. Bleib im Glauben an den Herrn. Wie auch immer das ist ganz wichtig, dass wir da die Sicherheit haben. Ich bin in Gottes Händen geborgen. Dein Reich komme, Herr. Jesus ist unser König und er hat den Sieg errungen. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Er hat den Sieg errungen, er hat den Teufel besiegt, er hat den Tod überwunden und er ist auferstanden. Er hat die Sünde besiegt und es ist jetzt wichtig, dass wir verstehen, in welchem Sieg wir da leben dürfen. Deshalb sollen wir diesen Sieg proklamieren und sein Königreich aufrichten. Jeder von uns, überall dort, wo Jesus uns hingestellt hat. Also es geht nur, nicht nur darum, nochmal, dass wir errettet sind und in den Himmel kommen, eines Tages, wenn uns der Herr abberuft oder wenn er zwischenzeitlich wiederkommt. Darum geht es nicht, sondern wo uns der Herr hingestellt hat, da soll sich sein Königreich ausbreiten. Seine Gesetzmäßigkeit, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und ich kann das sehen, ich war die letzten 30 Jahre unterwegs im Business und habe dort die Führungsprinzipien Gottes immer mitgebracht. Also wo ich war, war der Heilige Geist, wo ich war, waren die Führungsprinzipien Gottes. Ich sage auch jedem, wenn ich sie berate, dann auf Basis der Wahrheit des Wortes Gottes. Ich bin Christ und wenn sie das nicht möchten, kann ich sie nicht beraten. Weil ich werde immer wieder zu den Wahrheiten und zu den Fundamenten des Wortes Gottes zurückkehren. Gerne. Und bisher hat keiner gesagt, nein. Nein, das möchte ich nicht. Nein, das hat hier keinen Platz. Das ist Ihre Privatsache. Keiner. Bisher nicht. Allerdings muss ich sagen, dass ich Jesus auch immer bitte, dass er mich zu solchen Unternehmen schickt, die dafür offen sind. Also, es geht darum, dass wo wir sind, ist Reich Gottes. Jesus sagt immer wieder, dass das Reich Gottes ist mitten unter euch, mitten unter uns. Das Reich Gottes ist nicht so, dass man es sehen kann mit den natürlichen Augen. Es ist eher wie der Sauerteig, den man unter den Teig mischt. Es breitet sich aus und beeinflusst. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, wo wir sind, ist das Reich Gottes. Wo wir sind, ist der Sieg Jesu. Und dass wir im Sieg leben und dass wir anderen diesen Sieg vermitteln. Dass wir anderen die Kraft der Wahrheit vermitteln, die Kraft der Wahrheit. Dazu brauchen wir Weisheit, Mut und Kraft. Und der Heilige Geist wird uns dabei helfen. Ich möchte euch zwei Bibelstellen nennen, wo das Wort Gottes uns sagt, genau das, was wir hier brauchen. Weisheit, Mut und Kraft, der Heilige Geist gibt uns das. Und zwar sehen wir das in Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also, unser großer Lehrer ist der Geist Christi, der Geist Gottes. Er ist unser Lehrer und den haben wir in uns drin. Der Heilige Geist hat uns neues Leben geschenkt. Wir sind aus dem Geist Gottes neu geboren und es ist wichtig, dass wir wissen und wissen können, dass der Heilige Geist uns alles lehrt. Allerdings erfordert ist, dass wir uns mit der Bibel, mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Das heißt also, wenn wir aus diesem Logos, dem allgemeinen Wort Gottes, in einer bestimmten Situation ein Rema brauchen, dann muss das Logos in uns drin sein, damit der Heilige Geist es lebendig machen kann. Also wir müssen erfüllt sein mit dem Wort Gottes. Darum ist es so wichtig, dass wir täglich einen Bibelleseplan, dass wir uns da disziplinieren. Also ich mache es zum Beispiel so, ich habe jetzt zum zweiten Mal die Bibel von vorn bis hinten durchgelesen. Ich mache es so, dass ich jeden Tag 5 Kapitel lese. Von vorn bis hinten. Und ich lese jeden Tag 5 Kapitel und dann gehe ich auf meine Knie und dann bete ich noch. Und das hilft mir einfach, den ganzen Zusammenhang der Schrift zu verstehen. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, aber wenn man sich so mal angewöhnt hat, ist es kein Problem. Beginn beim 1. Mose, lese jeden Tag 5 Kapitel. Und dann plötzlich bist du hinten in der Offenbarung und merkst, du bist schon wieder ein Jahr älter geworden. Oder auf die Ewigkeit hin ein Jahr jünger. Also, der Heilige Geist wird euch alles lehren. Der Heilige Geist wird dich das lehren. Das ist ganz wichtig. Du brauchst keinen Menschen, um zu wissen, was in der Situation richtig und falsch ist. Du musst nur das Wort Gottes in dir haben und auf den Heiligen Geist hören, weil Jesus sagt, er wird es von den Meinigen nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist ist auch der Geist Christi, der Geist des Vaters, der Geist Christi, und er wohnt in uns und dadurch Jesus in uns. Und dann sagt der Paulus noch, das erste war der Apostel Johannes, Kapitel 14, 26. Und jetzt sagt der Paulus an den Brief an die Korinther, in Kapitel 4, Vers 20, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und das ist jetzt das, wo ich eigentlich heute hin möchte, wo uns Gott begegnen soll, mit dieser Erkenntnis. Das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und auch das Wort, wenn es verkündigt wird, ist Geist und Leben und muss Kraft haben, in uns neues Leben hervorzubringen. Also, ich fasse zusammen. Wir brauchen, um diesen Sieg Jesu dorthin zu tragen, wo er uns hingestellt hat. In unsere Familie, in unsere Ehe, Familie, in unsere Nachbarschaft, in unseren Arbeitsplatz, überall dort, um das Königreich Gottes zu proklamieren, brauchen wir Weisheit, Mut und Kraft. Paulus auf dem Areopag. Und der Heilige Geist hilft uns. Er lehrt uns. Und er gibt uns die Kraft dazu. Dein Reich komme. Wir haben einen apostolischen Auftrag. Einen apostolischen Auftrag. Was bedeutet das? Wir haben als Gemeinde einen apostolischen Auftrag. Das bedeutet, dass wir den Menschen unserer Generation das Reich Gottes nahebringen. Nicht nur das Wort, sondern das gesamte Reich Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Und im Grunde genommen ist es so, dass Jesus nur zwei, dreimal Ekklesia benutzt, im Griechischen die Herausgerufenen, aber über 70 Mal über das Reich Gottes spricht. Und das Reich Gottes, da geht es um mehr als nur um die Errettung einzelner Menschen, um das Reich Gottes. Beim Reich Gottes geht es, dass durch diese Menschen das Reich Gottes proklamiert und aufgerichtet wird, dort, wo dieser Mensch ist. Und ich kann es wirklich bestätigen, die letzten 30 Jahre, überall, wo der Herr mich hingesandt hat, habe ich zunächst das Wort Gottes verkündigt und habe die Prinzipien des Reiches Gottes in diese Unternehmen hineingebracht. Habe dem Unternehmer geholfen, richtig mit seinen Mitarbeitern umzugehen, mit Wertschätzung, mit Liebe. Weil wenn er nicht die Liebe Gottes in sich hat, der Unternehmer, kann er sich selber nicht lieben. Wenn er in den Spiegel schaut, wirklich viele Unternehmer schauen in den Spiegel und sagen, hey, du Kotzbrocken, du elender Betrüger. Und können sich selber nicht akzeptieren. Und ich sage, du musst in den Spiegel schauen, die meisten Menschen verlieren den täglichen Kampf auf dem Weg vom Schlafzimmer ins Badezimmer. Wenn sie in den Spiegel schauen und sagen, oh, wenn ich dich schon wieder sehe. Mögen sich selber nicht. Aber wenn die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist und wir dem Heiligen Geist Raum geben, können wir Gott lieben? Ich bete zu Gott und sage, Vater, hilf mir, deine Liebe zu erwidern. Weil ich habe keine Liebe. Aber ich brauche deine Liebe, um dich zu lieben, liebe Gott, und deiner Nächsten. Ich brauche deine Liebe, um dich zu lieben, um mich zu lieben, und meinen Nächsten. Und ich sage es zum Unternehmer, du musst dich lieben, du musst dich annehmen, wie du bist, mit allen deinen Fehlern, musst dich akzeptieren, musst deine Frau lieben lernen, musst sagen, du unter 7 Milliarden Menschen, 3,5 Milliarden Frauen, ihr kennt die Geschichte von mir, unter 3,5 Milliarden bist du, Julia, genau die Richtige für mich. Oder Francesca. Deinen Nächsten zu lieben. Und ich habe gesagt, du musst deinen Mitarbeiter wertschätzen, du musst ihn mögen, du musst ihn lieben, du musst ihn nicht küssen, ja, aber du musst ihn lieben, du musst ihn wertschätzen. Und wenn du ihm diese Liebe ausdrückst, würde das spüren, würde das empfangen. Und dann haben wir einen ganz anderen Umgang miteinander. Also versuche ich, nicht immer gelingt es mir und nicht immer sofort, das braucht auch wirklich eine Entwicklungszeit, aber das entwickelt sich. Und dann spüren die, hier ist Gerechtigkeit und Friede und Freude. Und wenn dieses Reich Gottes sich in diesem Unternehmen ausbreiten kann, dann ist das Segen Gottes da. Dann ist das Allerwichtigste, der wichtigste Segen, den ich immer wieder feststelle, ist Versöhnung, zunächst in der eigenen Familie. Man kann sich gar nicht vorstellen, was da in den Familien oft an Kampf ist, an Neid, an Streit. Die Versöhnung, die Vergebung. Und dann kann der Segen Gottes fließen und das Unternehmen blüht auf. Und das ist, was der Herr möchte. Das ist, was der Paulus auch immer wieder uns vermittelt hat. Den apostolischen Auftrag, das heißt, dass wir die Menschen unserer Generation das Reich Gottes nahe bringen. Wir müssen dieses Selbstvertrauen haben. Wo ich bin, ist Jesus, weil er lebt in mir. Und wo Jesus ist, ist Reich Gottes. Und wie der Sauerteig werde ich alles durchsäuern, ich werde alles beeinflussen. Das kann gar nicht anders sein, weil der Geist Gottes wie Ströme lebendigen Wassers durch uns fließt. Und das erwarte ich und dafür bete ich auch, bevor ich dahin fahre. Und das möchte ich euch unbedingt nahe bringen. Habt dieses Selbstvertrauen, habt dieses Standing, wo ich bin, ist Jesus. Und wo Jesus ist, ist das Reich Gottes. Unsere Gesellschaft lebt seit der Zeit, da Adam und Eva selbst bestimmen wollten, was richtig und falsch, gut und böse ist. In großer Verwirrung. In großer Verwirrung. Ich habe gestern Bayern 2 gehört, wo ich von Bad Feilenbach nach Hause gefahren bin, was da unterwegs ist an humanistischen Gedanken, Bayern 2, das ist unglaublich. Also der Mensch möchte selber entscheiden, was richtig und falsch ist, gut und böse ist. Aber tatsächlich ist es so, ohne das Wort Gottes, ohne die Richtlinien Gottes, wissen wir nicht, was richtig und falsch ist. Wir machen so viel Blödsinn. Wir sind in großer Verwirrung und diese Verwirrung eskaliert in unserer Zeit. Deshalb braucht diese Welt mehr denn je Orientierung. Diese Welt braucht das Licht Jesu Christi. Und das Licht ist in uns. Und wo wir sind, ist das Licht Christi. Und es muss leuchten. Wir müssen den Mut haben. Ja, so wie der Paulus auch auf den Marktplätzen predigt. In Griechenland. Wo die Philosophen, die Hochburg der Philosophen war in Athen. Und ja, einen haben sie aber, was will der Schwätzer uns erzählen da? Das macht nichts, das müssen wir aushalten. Für einige sind wir Schwätzer, naive Schwätzer. Jesus beanspruchte für sich, das Licht dieser Welt zu sein und er hat uns beauftragt, dass wir nun das Licht, sein Licht in diese Welt hineintragen. Also bitte treffe eine Entscheidung, schreib das auf, ich bin das Licht, Jesus ist das Licht, der in mir lebt und durch mich lässt er sein Licht leuchten. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind Licht in einer finsteren, verlorenen Welt, die verwirrt ist und in die Irre geht. Wenn wir die Gemeinde Jesu Christi keine Orientierung geben, wer soll sie dann geben? Das ist die Frage, wer soll dann Orientierung geben? Wir sind der Grundpfeiler der Wahrheit hineingepflanzt, in dieses Weltsystem, aber wir vertreten ein anderes Reich. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir vertreten die Nation Himmel. Botschafter an Christi Stadt. Jesus ist der König unseres Reiches und er hat uns ausgesandt und nach Deutschland gesetzt als Botschafter des Königreich Gottes. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht nur um uns. Es geht um viel, viel mehr. Um viel mehr. Es geht darum, dass wir das Reich Gottes überall dort hineinbringen, wo Gott uns hingestellt hat. Und es beginnt bei uns persönlich, in unserer Ehe, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft. Alle meine Nachbarn wissen genau, was ich glaube. Die wissen das ganz genau. Ich bete auch für die regelmäßig. Ich sage auch, darf ich für sie beten? Ja, ja, beten Sie ruhig. Kein Problem. Das wissen die. Die wissen auch, dass ich... Es verändert sich, das ist ganz enorm. Und am 24. Dezember, immer um 16 Uhr, links und rechts, mache ich handgemacht, so eine Weihnachtskarte mit dem Wort Gottes und gute Glückwünsche und das schmeiße in die Briefkästen. Und ich habe den Eindruck, jetzt im fünften Jahr, die warten schon darauf, bis 16 Uhr ist. Wirklich, das geht, mach das. Wenn du dich selber nicht traust, schmeiß doch so eine Karte rein, mach so eine Weihnachtskarte. Und das bewirkt was. Ich bin nicht zufrieden, wenn dort, wo ich bin, nicht das Königreich Gottes sich ausbreitet, wenn nicht das Reich des Lichtes sich ausbreitet, wenn nicht Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist kommen. Ich bin nicht zufrieden. Und der Heilige Geist in uns auch nicht. Und der macht uns unzufrieden. Dein Reich komme! Wir sind dazu berufen, mitten in den Lebenssituationen unserer Gesellschaft zu stehen und hineinzusprechen in die Realitäten und Wirklichkeiten der Menschen um uns herum. Das ist, was unsere geistliche Verwandtschaft sofort sichtbar gemacht hat am Mittwoch im Allgäu in Kempten. Genau das ist es, genau das, was er auch auf dem Herzen hat. Er hat sein Pastoralamt abgegeben, hat es in die Hände der bisherigen Ältesten übergeben, hat sich von Gott herausrufen lassen, schreibt gerade eine Doktorarbeit und ist jetzt dafür da, den Leib Christi freizusetzen für diesen Auftrag. Und er hat sich so gefreut und wir haben uns so gefreut, weil er jetzt in München einen Verbündeten hat. In Stuttgart funktioniert das schon ganz gut in Baden-Württemberg. Da haben wir ein gutes Beispiel, wie das funktioniert. Und wir werden in München in der Kraft des Heiligen Geistes und mit solchen Netzwerken, werden wir das schaffen, dass der Leib in Einheit kommt. Dass der Leib, dass wir nicht nur Mittelstürmer haben in unserer Fußballmannschaft, sondern dass alle fünf Funktionen. Ich bin jetzt nicht so der große Fußball, aber ist es so, dass wir sagen, wir haben Tormann, wir haben Verteidiger, wir haben Mittelfeldspieler, wir haben Libero und wir haben Stürmer. Ist das nicht ganz korrekt? Libero haben wir nicht mehr.
Wir haben nur einen Außenverteidiger zum Beispiel.
Ah, okay.
Aber oder wir haben
einen Neuer. Der Neuer ist Tormann und Verteidiger. Aber verstehst du mich richtig? Beim Fußball verstehen wir es sofort, aber im Leib Christi leider nicht. Aber das, dafür kämpfen wir. Dafür haben wir Neuformation, www.neuformation geschaffen. Dafür leben wir und streben wir. Und dass der Leib Christi freigesetzt wird, dass die ganze Vielfalt Christi, die er durch den fünffälligen Dienst ausgegossen hat, die Heiligen zurüstet, dass wir wirklich in der Lage sind, das Königreich Gottes hinzubringen, wo uns hinstellt. Nehmt ihr das vor. In der kommenden Woche, Montag bis Samstag, wo ich bin, ist Königreich Gottes. Licht strahlt auf, Gnade fließt, Friede und Freude ist da, Gerechtigkeit ist da. Dass wir das uns vornehmen und dafür den Heiligen Geist bitten, dass er uns die Kraft und die Weisheit gibt. In allen Lebenssituationen, mitten im Leben, und es war das Schöne, ihr könnt euch erinnern, wo ich die ersten beiden Predigten in dem Jahr gehalten habe, danach sind Gastsprecher gekommen, die haben eigentlich voll das bestätigt, wir müssen an die Marktplätze dieser Welt. Wir müssen dorthin gehen in die Lebenssituationen der Menschen. Wir glauben immer, wir könnten die Menschen in die Kirche holen. Nein, es funktioniert nicht. Die Kirche muss zu den Menschen gehen. Dafür rüstet uns Gott zu und dafür sind wir heute wieder im Trainingslager miteinander. Ich genauso. Weil in der Vorbereitung brauche ich den Heiligen Geist und werde selber auch inspiriert und neu angezündet im Herzen und ich hoffe, dass dieses Feuer überspringt in euer Herz und dass da ein Flächenbrand entsteht. Wirklichkeiten der Menschen um uns herum, das ist, um was es geht, liebe Geschwister. Was Jesus tat, Jesus beauftragte seine Jünger zur Proklamation. Er zog in ganz Galiläa herum, lehrte, das griechische Wort ist didaskein, lehrte, predigte in ihren Synagogen und proklamierte Kerysein. Wenn du googelst Kerys, dann heißt es, Kerys ist ein altes Wort für Herold. Und das, was der König im Land durchsetzen wollte, hat er durch Herolde verkündigen lassen an den Marktplätzen dieser Welt. Kerysein. Und wesentlich mehr hat Jesus Kerysein als Didaskein. Also er hat in ihren Synagogen gelehrt, ist aber an die Marktplätze der Dörfer und hat dort das Königreich Gottes proklamiert. Wie hat er das gemacht? Heilte jede Krankheit. Und vielleicht macht ihr eine kleine Hausaufgabe in der Woche. Ich möchte euch ganz kurz aus Matthäus 8, Kapitel 8 und 9, nur ganz kurz so einen Zeitraffer. Jesus kommt vom Berg runter, wo er gerade die Bergpredigt gehalten hat. Und als er seine Rede beendet hatte, waren die Zuhörer tief betroffen. Tief betroffen. Warum? Denn was er gesagt hatte, waren nicht leere Worte wie bei den Schriftgelehrten, bei den religiösen Leuten, bei den Pharisäern, bei den Heuchlern. Sie merken, dass Gott selbst durch Jesus zu ihnen gesprochen hatte. Und das ist wichtig, dass der Heilige Geist so viel Freiraum hat, dass die Kraft des Geistes Gottes durch uns fließen kann. Das spüren die Menschen. Der Geist der Menschen empfängt es. Und dann sind die offen. Und dann, kurz komprimiert, Jesus heilt einen Leprakranken. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, als er vom Berg herabkam. Leprakranker, schmeiß dich vor ihn hin. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus berührt und sagt, ich will. Leprakrank. Dann kommt der römische Offizier und er sagt, hey, mein Diener ist krank. Herr, komm, sprich ein Wort, dann wird er gesund. Er sagt, Jesus will mit dir gehen. Sagt er, nein, um Gottes Willen, ich bin es gar nicht wert. Sprich nur ein Wort, dann wird er gesund. Und sagt er, okay, dein Diener ist geheilt. Als Jesus in das Haus des Petrus kam, lagen dessen Schwiegermutter mit hohem Fieber im Bett. Jesus ergriff ihre Hand, er verschwand das Fieber, sie konnte sogar aufstehen und die Gäste versorgen. Am selben Abend wurden viele von bösen Geistern beherrschte Menschen zu Jesus gebracht. Er brauchte nur ein Wort zu sagen, die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt. Aber es gibt auch Kosten der Nachfolge. Einer sagt, Herr, ich will erst noch meinen Vater beerdigen, aber dann will ich für immer bei dir bleiben. Doch Jesus erwiderte, komm jetzt mit mir und überlasse es denen, ihre Toten zu begraben, die ohne Gott leben. Also es kostet uns was. Wir müssen auch bereit sein, wirklich unser Leben zu verlieren, unser bisheriges Leben. Sturm auf den See, dann fahren sie über den See, er stillt einen Sturm. Belastete werden frei, er kommt nach Gadara und dort in den Grabhöhlen hat einer gehaust. Ein Gelähmter wird gesund, Kapitel 9, und macht den Gelähmten gesund. Nimmt den Zolleinnehmer Matthäus mit, der alles hinter sich lässt und Jesus nachfolgt und alles gut macht, was er schlecht gemacht hat. Er sagt aber, neue Formen für das Leben, sagt Jesus, wir brauchen neuer Wein, für neuen Wein brauchen wir neue Schläuche. Der religiöse Schlauch wird von der Kraft des Heiligen Geistes explodieren. Wir brauchen neue Schläuche, wir brauchen geisterfüllte Menschen, wo der Geist Gottes lebt. So verlangt das neue Leben auch neue Ordnungen. Macht über Krankheit und Tod, blinde Sehen, Jesus heilt, der Widerstand wächst, hilflose Menschen, Gottes Ernte. Lies mal Matthäus 8 und 9 und dann wisse, das ist, was es heißt, das Königreich Gottes dorthin zu bringen, wo ich bin, weil wo ich bin, ist Jesus. Und er sagt, ihr werdet die Werke auch tun, die ich getan habe. Und das ist mein Anspruch und dafür lasst uns beten und im Geist ringen und kämpfen. Wir wollen das wieder sehen, wo wir sind, dass die Kranken geheilt werden, dass Nöte gelindert werden, dass getrennte Familien wieder zusammenkommen, dass Vergebung stattfindet. Dafür wollen wir beten. Wir wollen die Werke Jesu wirken oder das andersrum gesagt, dass Jesus seine Werke durch uns wirken kann. Das ist, was wir erwarten sollten. Und wenn wir es erwarten und dafür beten, dann wird es passieren. Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme, so wie im Himmel, also auch auf Erden. Diesen Auftrag der Verkündigung im Sinne einer kraftvoll wirkenden Proklamation gab Jesus an seine 12 weiter. Also er sagt, geht aber hin und predigt, zerrisse ihn, proklamiert, und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Matthäus 10, 7. Eine derartige Proklamation hat das Ziel, Gottes Willen hier auf der Erde zustande zu bringen. Das, was wir hier lesen, Matthäus 8 und 9, das möchte Jesus durch uns wirken. Und wenn wir es nicht sehen, dann offensichtlich hat der Heilige Geist noch nicht den Freiraum, dann sind wir noch in Kompromissen drin. Dann sind wir vielleicht auch sogar noch in Sünde drin. Wir müssen die Sünde entlarven, abschütteln, sodass uns nichts trennt vom Vater. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Ich sage nichts, was ich nicht den Vater reden höre. Wir brauchen diese Einheit. Da sind wir längst nicht, ich auch nicht, längst nicht. Aber jeden Tag wird es ein Stück besser. Und ich kämpfe dafür und bete und nehme mir Zeit, und bin auch einmal ganz still und höre auf Gott. Das Allerwichtigste, was Gott möchte, ist, dass wir Beziehung haben zu ihm. Dass wir ganz ruhig sind und sagen, Vater, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Und dass wir einfach in seiner Gegenwart einfach sitzen und nichts leisten müssen und gar nichts. Gott, ich liebe dich. Gott, ich möchte dir Freude machen. Vater, das Oft, jeden Tag eigentlich mein Gebet, Vater, ich möchte dir ein geliebter Sohn sein, an dem du wohlgefallen hast. Ich möchte dir Freude machen. Ich möchte deine Liebe erwidern. Vater, hilf mir dabei. Das liebt Gott über alles. Und diese intime Gemeinschaft, die sucht Gott. Gott liebt uns so sehr, wir können uns nicht vorstellen, wie sehr. Und Gott möchte so sehr die Gemeinschaft mit uns, wir können uns nicht vorstellen. Aber das ist, was Gott möchte. Die intime Gemeinschaft. Dass wir einfach in seiner Gegenwart ruhen, dass wir uns die Zeit nehmen. Und wir müssen nichts leisten, damit uns Gott mehr lebt. Wir müssen nur in seiner Gegenwart ruhen, dass der Heilige Geist in uns mehr und mehr Gestalt annimmt und dass die Liebe Gottes mehr und mehr uns befähigt, Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Das sollten wir erwarten. Das ist mein Grundgebet für diese neu entstehende Bewegung, Gemeinde, mag ich noch gar nicht sagen, aber Hauskirche, dass das uns wirklich motiviert und bewegt. Und dadurch vollzieht sich die Aufrichtung der Herrschaft Gottes. Durch sie ist Gott in seinem Sohn gegenwärtig, durch diese Herrschaft. Die Apostelgeschichte ist ein großes Lehrbuch apostolischer Verkündigung. Lesen wir Apostelgeschichte 15, lesen wir Apostelgeschichte 20. Du wirst es neu lesen unter diesem Eindruck, den uns der Heilige Geist hier mitgibt. Ein großes Lehrbuch apostolischer Verkündigung, die Proklamation des Reiches Gottes zum Mittelpunkt hat. Wenn wir nur Apostelgeschichte 27 lesen, der Apostel Paulus auf dem Schiff nach Rom. Ja, und er sagt, Leute, ich sehe, wenn wir jetzt lossegeln, gibt es große Probleme. Und da gibt es drei Funktionen, die sagen, ja, der Hauptmann war der Chef auf dem Schiff sozusagen über die Gefangenen. 276, es war eine Männerkonferenz, 276 Männer, keine Frau auf dem Schiff. Und der Hauptmann hat gesagt, es ist schön und gut, Paulus, aber es hat hier keinen Raum. Der Steuermann, der Fachmann hat gesagt, nein, das, was der Paulus sagt, das soll er für sich behalten, ist Blödsinn. Und der Schiffsinhaber hat das Gleiche gesagt. Das ist recht und schön, lieber Paulus. Aber und dann kam eine leichte Brise und dann haben sie sich bestätigt gefühlt. Und der Paulus war ad absurdum geführt, der war ins Abseits. Aber er hat das vorausgesehen und dann die leichte Brise ist so verführerisch und dann kam der gefürchtete Nordosten, was dann passiert ist, wissen wir. Aber er war mitten im Leben gestanden, hat dort auch nicht die Hoffnung aufgegeben, hat sich sogar ermutigt. Lies mal Apostelgeschichte 27, was das bedeutet, mitten im Leben, in solchen Situationen, wo Stürme kommen, so ein Mann Gottes, der hat sich nicht in das hinterste Unterdeck, in das hinterste Eck verkrochen und dann gebetet und mit ein paar Handvoll Christen vielleicht um Rettung gebetet, sondern war mitten auf dem Deck, war beim Steuermann und war beim Hauptmann, war beim Schiffseigner und hat die Situationen beeinflusst. Hat auch nicht da religiös dahergeredet, sondern war mitten in der Situation auf dem Schiff. Und Gott hat durch ihn wirken können. Alle sind gerettet worden, auch wenn das Schiff verloren gegangen ist. Also das ist, was der Paulus meint, mitten in den Lebenssituationen. Dein Reich komme, Herr, nicht nur predigen, sondern auch proklamieren. Das ist die große Herausforderung. Das Evangelium darf nicht nur, so wichtig es auch ist, durch Hirten und Lehrer innerhalb von Gemeindemauern verkündigt werden. Das ist nicht der Plan Gottes. Dass wir zum Konsumieren gehen und unser Fläschchen abholen am Sonntag und dann irgendwie durch die Woche uns quälen. Nein, das ist wichtig, dass Hirten und Lehrer das Wort Gottes in der Gemeinde verkündigen, aber es muss den Weg auf den Marktplatz dieser Welt finden, sonst haben wir versagt. Sonst hat der Heilige Geist seinen Plan durch uns nicht erfüllen können. Das Reich Gottes muss dorthin kommen, wo wir unter der Woche sind. Dort muss das Reich Gottes sichtbar werden durch uns. Und wenn das nicht der Fall ist, sind wir Heuchler, sind wir Pharisäer. Ja, und das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich habe das von dem Andreas Herrmann, Leiter der großen Gemeinde in Wiesbaden. Er sagt, aktiver Hirte, passive Herde bringt immer eines hervor. Pharisäertum. Pharisäertum. Wo nicht wirklich das Reich Gottes dorthin gebracht wird. Wir heucheln Heiligkeit am Sonntag und in der Woche haben wir nicht den Mut, den Mund aufzumachen. Pharisäertum. Und aus dem Grunde sind wir alle, der Adnan insbesondere und ich, und Oliver tun wir gerade infizieren, häppchenweise dabei, dass wir sagen, aktiv proklamieren. Wo wir sind, ist Königreich Gottes. Und es muss sichtbar werden. Wenn es nicht sichtbar wird, sind wir Heuchler. Können wir uns, sagen wir, U-Boot-Christen. Das bedeutet nicht nur Evangelisation, sondern auch Proklamation des Reich Gottes in den Häusern der Menschen, in Firmen, Schulen, Universitäten und so weiter. Im apostolischen Dienst findet sich ein besonderes Momentum dieser proklamativen Reich Gottes Verkündigung. Das heißt, Apostelgeschichte 27, Paulus auf diesem Schiff nach Rom, weil er sich auf den Kaiser berufen hat, da können wir nachlesen, wie der Paulus das gemeint hat, Königreich Gottes proklamieren, in diesen Situationen hinein, diese Situationen hinein. Wo ist diese apostolische Proklamation geblieben? Das ist Teil unserer Berufung. Wir brauchen Männer und Frauen, die bereit sind, dorthin zu gehen, wo die Menschen sind, wo die Nöte, die Ängste, die Verunsicherung, die Hoffnungslosigkeit und die Verzweiflung ist. Wir müssen Zuversicht, Perspektive, Hoffnung, Zuversicht bringen, dort wo wir sind. Wenn Sie von mir eine dienstliche Mail bekommt, dann steht immer drunter, bevor mein Name kommt und die Kontaktdaten, viel Perspektive, Zuversicht und Mut. Immer. Und das tut den Menschen gut. Perspektive, Zuversicht und Mut, weil die haben keine Perspektive, die haben keine Zuversicht, die haben keinen Mut. Und das ist was, was immer die Herzen durchdrängt und das ist auch im Unterbewusstsein empfangen die Menschen das. Und das ist wohltuend. Weil Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, Ängste, wie viel Angst haben die Menschen? Wie viel Angst ist draußen in der Wirtschaft? Wie viel Angst ist draußen bei den Mitarbeitern? Und bei den Chefs? Dein Reich komme, o Herr. Jeder ist vom Heiligen Geist befähigt. Und das möchte ich euch wirklich noch mitgeben jetzt. Jeder, du auch, du bist vom Heiligen Geist befähigt. Der Geist Gottes wirkt in dir. Der Geist Jesu Christi wirkt in dir. Und wir wissen, das haben wir jetzt den Raum nicht, aber wenn wir Jesu Leben in den Evangelien beobachten und nachlesen, nachforschen, dann sehen wir, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes umherging und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Also es war immer die Kraft des Heiligen Geistes, die auch in Jesus und durch Jesus gewirkt hat. Und der gleiche Heilige Geist, den gleichen Heiligen Geist, haben wir empfangen, nicht in dem Vollmaß wie Jesus, weil er hat alle Dienste in sich vereinigt, aber wir haben den gleichen Heiligen Geist und von Gott hat jeder seine Gabe bekommen. Du hast auch eine Gabe. Und die muss identifiziert werden und die muss freigesetzt werden und muss Freiraum bekommen. Seid mutig und seid stark. Lasst uns doch, und hier meine ich uns alle miteinander, keine U-Boot-Christen sein, die am Montag früh abtauchen und erst am Sonntagmorgen wieder auftauchen. Habt morgen früh ab Montag, habt einfach die Zuversicht im Herzen, dass der Geist Christi in dir wohnt, mit Kraft, mit Perspektive, mit Zuversicht und dass er durch dich wirken möchte. Dass er in die Situationen, in die Lebenssituationen der Menschen, mit denen du in Berührung kommst. Ich sage dir nur ein Beispiel, ich war ganz junger Christ, voller Feuer im Herzen, habe jedem das Evangelium übergestülpt, der mir nur in die Nähe gekommen ist. Da habe ich in einem Hotel bezahlt und da war eine frustrierte Chefin. Und dann sage ich, was ist mit Ihnen? Warum sind Sie so traurig? Dann legt sie die Rechnung weg und fängt an zu weinen wie ein kleines Mädchen. Und dann hat es mir die ganze Sache, weil der Heilige Geist so stark am Wirken war, weil ich so feurig war im Heiligen Geist, hat diese Liebe ihr Herz so erweicht und hat sie mir erzählt, die Situation mit ihrer Tochter, dass sie mit einem Rauschgiftsüchtigen unterwegs ist. Und dann habe ich für sie gebetet und so weiter. Nur so eine Situation, ja. Und wie hat die Frau aufgeatmet und war dann doch voller Zuversicht und getröstet. Und das muss kommen, Leute, das muss kommen, das muss passieren. Wenn das nicht passiert, sind wir Heuchler, dann sind wir Pharisäer. Das muss kommen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich bin zum Auto geschwebt, ich bin geflogen zu meinem Termin. Weil das einfach zutiefst glücklich macht. Ja, wenn ihr vielleicht jetzt denkt, wer bin ich schon? Gibt es doch ganz andere Kaliber. Wenn ich Professor, Doktor der Theologie wäre, dann könnte ich die Welt erreichen. Aber so, als ganz einfacher und schlichter Mensch, der keine besondere Auszeichnung oder Titel hat, was soll ich schon bewirken? Aber, darf euch erinnern, unser Herr Jesus, der war auch nur ein Zimmermann. Jeder ist vom Heiligen Geist befähigt. Er war auch nur ein einfacher Zimmermann, der aber durch den Geist Gottes so weit über der Weisheit dieser Welt stand, dass er sie immer wieder in fassungsloses Staunen versetzte. Oder denkt an seine 12 Jünger, das waren ganz einfache Menschen, so wie wir. Ja, und wenn alle Stricke reißen sollten, kann Gott sogar durch einen Esel reden. Übrigens, gesunder Menschenverstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen. aber kein Grad von Bildung, den gesunden Menschenverstand. Wir dürfen nicht, nur weil wir einen Heiligen Geist haben, unseren gesunden Menschenverstand ausschalten. Das ist, wäre genauso falsch, als nur noch ja, im Verstand zu sein, in der Vernunft zu sein. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Inspiration des Heiligen Geistes, wir brauchen aber auch diesen gesunden Menschenverstand. Wir dürfen den nicht über Bord schmeißen. So, ich möchte euch jetzt noch eine Ermutigung mitgeben, eine Ermutigung, die ich schon bei der Aussendung der neuen Hausgruppenleiter in der Gemeinde mitgegeben habe, eine Ermutigung für uns heute. Ich werde die demnächst unter Wir über uns auf unsere Homepage stellen, da kann man es dann nochmal nachlesen. Eine Ermutigung. Ich bin Teil der Gemeinschaft derer, die sich nicht schämen, wegen des Evangeliums Gottes von seinem Sohn Jesus Christus. In mir lebt die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe den Rubikon, sprich die Linie, überschritten. Es gibt kein Zurück mehr. Ich bin sein Jünger. Ich bin erlöst von meiner Vergangenheit. Meine Gegenwart ist sinnvoll. Meine Zukunft ist gesichert. Ich habe abgeschlossen mit einem halbherzigen Leben. Den Blick auf Umstände, kleinen Plänen, weichen Knien, farblosen Träumen, törichtem Geschwätz, banalem Gerede, ängstlichem Geben und unklaren Zielen. Ich brauche weder Anerkennung, Wohlstand, Position, Beförderung, Applaus noch Beliebtheit. Ich muss nicht Recht haben, der Erste sein, an der Spitze stehen, beachtet, gelobt, berücksichtigt oder belohnt werden. Ich tröste nicht Menschen in ihrem Unglauben, sondern stärke sie zu glauben. Ich lebe aus Glauben, verlasse mich auf seine Gegenwart, gehe in Geduld, stärke mich durch Gebet und arbeite kraftvoll an Gottes Werk. Mein Blick ist klar, mein Schritt ist fest, mein Ziel ist der Himmel. Mein Weg mag schmal sein, mein Pfad unwegsam, meine Weggefährten, Weggenossen wenige, doch mein Führer ist verlässlich und mein Auftrag ist klar. Ich lasse mich nicht kaufen, zu faulen Kompromissen verleiten, vom Weg abbringen, weglocken, verwässern oder aufhalten. Ich scheue vor Opfern nicht zurück, zögere nicht in der Gegenwart des Widersachers, verhandle nicht am Tisch des Feindes. Ich sinne nicht am Tümpel der Popularität nach und winde mich nicht im Labyrinth der Mittelmäßigkeit. Ich werde nicht aufgeben, den Mund halten oder locker lassen, bis ich für die Sache Christi aufgestanden bin, gebetet, bezahlt und das Reich Gottes proklamiert habe. Ich bin ein Nachfolger Christi. Meine Aufgabe ist es, ihm zu folgen, bis er wiederkommt, um die Seinen zu holen. Und wenn er kommt, um die Seinen zu holen, wird er kein Problem haben, mich zu erkennen. Amen. Ja. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir in Jesu Namen für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du uns Mut gibst, Kraft, Zuversicht, Perspektive. Ich bitte dich, Vater, dass du uns hilfst, einen Unterschied auszumachen. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass ab heute Mittag jeder Einzelne eine neue Perspektive hat, eine neue Kraft hat, in der Kraft deines Geistes unterwegs ist. Und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du das Königreich Gottes, das Königreich unseres Herrn Jesus, des Königs aller Könige, des Herrn aller Herren, in unserem Herzen aufrichtest und dass du uns die Kraft gibst, Heiliger Geist, das Königreich Gottes zu proklamieren, überall, wo du uns hingestellt hast. Und dass die Menschen merken, dass wir einen Unterschied ausmachen, dass wir unsere Gesellschaft verändern, dass wir Sauerteig sind und dass wir diese Gesellschaft durchdringen mit einer Liebe, mit einer Weisheit und mit einer Kraft. Und dafür danke ich dir, für jeden Einzelnen. Und ich bete, Vater, dass du uns die Angst nimmst, zu deinem Wort, zu deiner Wahrheit zu stehen, dass du uns die Angst nimmst, uns zu outen, dass du uns die Angst nimmst, Herr, zurückzuhalten, weil wir uns blamieren könnten. Wenn einer blamiert wird, dann bist es nur du, Herr. Wir wollen mutig vorangehen und dein Königreich proklamieren. Und dafür danken wir der Vater in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Jetzt haben wir noch ein schönes Lied zum Abschluss und dann haben wir noch den, wir haben noch das Lied, gell? Du hast noch eine Zugabe, oder? Und dann möchten wir noch den Adnan bitten, dass er den Gottesdienst noch abschließt und dann auch für Gebet bereitsteht. So, der Oliver hat mir noch eine Zugabe gestern noch. Habe ich das richtig gelesen? Zugabe, Oliver?
Richtig, großes Licht der Gottes.
Genau.
Hey, was hast du jetzt gemacht?
Das ist so.